Der Geruch oder vielleicht sogar der Gestank von Käse, wenn man die Kühlschranktür öffnet und es einen so unverhofft anweht. Warum gibt es dafür eigentlich kein Wort? Oder der Geruch, wenn man aus einem bayerischen Badesee steigt, die Haare noch nass, wenn man sich dann die feuchte Haut mit Sonnenmilch eincremt und aus der frisch geöffneten Flasche Spezi einen ganz großen Schluck nimmt. Wieso fehlt dafür der Begriff? Es gibt allerdings Sprachgemeinschaften, die haben sich diese Lücken gefüllt. In Malaysia leben die Jahai, Ureinwohner, die ein eigenes Wort haben für den Geruch von Blut, der Tiger anlockt. Ein Wort haben sie auch für die Art von Gestank, die Marderbären gemein haben mit der sogenannten Stinkfrucht. In Botswana wiederum, in Südafrika, da wird East Ta gesprochen. Da gibt es mehr als 30 Geruchswörter. Das Blöde daran ist allerdings, dass es diese Sprache, diese Sprachen, womöglich nicht mehr lang geben wird. Sie drohen zu sterben und wenn das passiert, stirbt das in ihnen gesammelte Wissen auch und dann stirbt auch die in ihnen zum Ausdruck kommende Art, sich und die Welt zu begreifen. Darüber sprechen wir heute zum Internationalen Tag der Muttersprache, 21. Februar. Ich bin Hendrik Heinze und mein Gast ist der Sprachwissenschaftler und Buchautor Stefan Schnell. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo. Herzlichen Dank.
Herr Dr. Schnell, Sie sind im Vorstand der Gesellschaft für bedrohte Sprachen in Köln. Sie kennen sich aus, mit anderen Worten. Eine Sprache stirbt. Was bedeutet das eigentlich?
Wenn eine Sprache stirbt, bedeutet das eigentlich schlichtweg erst einmal, dass sie nicht mehr gesprochen wird im Alltag. Dies wiederum hat dann zur Folge, dass die Kinder, die die Sprache dann eben lernen müssten, für diese Sprache eben nicht mehr den Input, wie wir sagen, bekommen. Das heißt, sie hören die Sprache nicht mehr täglich und können dadurch eben nicht mehr die Wörter, die Sätze, die Satzstrukturen und auch die grammatischen Regeln dann eben nicht mehr lernen. Das heißt, worauf es eigentlich ankommt, beim Erhalt von Sprachen umgekehrt, ist, dass Sprachen weiterhin immer im Alltag verwendet werden, sodass eben die nachkommenden Generationen diese eben auf natürliche Art und Weise dann eben noch lernen können.
Sie haben geschrieben mit einem Co-Autor zusammen, Arnfried Schenk heißt er, den Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen von Nordfriesland bis nach Amazonien, 34 Euro, Dumont Verlag, ganz frisch in den Buchhandlungen. Und darin sind viele vom Aussterben bedrohte Sprachen versammelt, viele Sprachen, die nicht mehr an Kinder weitergegeben werden oder denen das droht. Warum ist das denn schlimm eigentlich?
Es ist vor allem schlimm für die Gemeinschaften selbst. Also in der Regel sind es die Gemeinschaften selbst, die das bedauern, dass eben eine Sprache verloren geht, die damit einen Teil ihrer Identität verlieren, die einen Teil ihrer kulturellen Verwurzelung verlieren und die dies eben beobachten, dass eben die Kinder halt die eigene Sprache nicht mehr erlernen. Und das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir, glaube ich, darüber uns Gedanken machen sollten oder darüber Sorgen machen sollten, dass es wirklich um die Gemeinschaften selbst geht. Aus unserer Perspektive gibt es natürlich auch den Aspekt der kulturellen Vielfalt der Menschheit gewissermaßen. Und auch dahingehend ist es natürlich bedauerlich, wenn eben kulturelle Vielfalt von unserem Planeten verschwindet. Aber das ist natürlich gewissermaßen ein anderes Thema. Also hauptsächlich geht es uns ja um die Gemeinschaften selbst. Das heißt, umgekehrt gesagt, die Gemeinschaften selbst sind ja nicht angehalten, ihre Sprache weiterhin zu verwenden, um der kulturellen Vielfalt der Menschheit willen gewissermaßen. Das heißt, es kommt vor allem an auf die Sprachgemeinschaften selbst. Und dort ist es auch so in der Regel, wenn man um die Welt herum guckt, dass tatsächlich dort eben diese Sorgen und Bedenken auch in den Gemeinschaften sehr häufig anzutreffen sind.
Es gibt ja das Argument, Sie kennen es, dass es eigentlich verfehlt ist, von sterbenden Sprachen zu sprechen. Es stirbt ja niemand. Es entscheiden sich Menschen aus mehr oder minder freien Stücken dafür, einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist auch fachwissenschaftlich argumentiert worden von Ladevoge zum Beispiel in seinem Aufsatz Another View of Endangered Languages, wo er gesagt hat, lasst die Leute doch machen, die entscheiden sich so, die sprechen Englisch oder die jeweilige Prestigesprache der näheren Umgebung, können sie doch machen. Ist erkennbar nicht Ihr Argument, Sie haben ein Buch herausgegeben für den Erhalt bedrohter Sprachen, aber was entgegnen Sie diesem Argument?
Naja, im Prinzip würde ich dem gewissermaßen sogar zustimmen. Also natürlich, wenn eine Sprachgemeinschaft sich jetzt entscheidet, also sie entscheidet sich ja nicht bewusst. Ja, das geht natürlich ein schleichender Prozess. Eine Sprache wird nach und nach weniger verwendet, wird möglicherweise nicht mehr von den Kindern gelernt und irgendwann ist sie weg oder es gibt zu wenig Sprecher, um die Sprache noch weiter zu erhalten. Aber im Grunde genommen hat Ladefog natürlich recht. Wir können ja den Sprachgemeinschaften nicht gewissermaßen vorschreiben, dass sie doch bitte schön ihre eigene Sprache weiterhin sprechen sollen. Und sie haben ja gute Gründe, wie Sie gerade erwähnt haben. Also die nächst prestigeträchtigere Sprache bringt ökonomische Vorteile, bringt Bildungsvorteile, bringt politischen Einfluss möglicherweise und so weiter. Das heißt, eigentlich kann man natürlich gewissermaßen nicht dem direkt entgegen argumentieren. Ein Punkt, den man vielleicht machen sollte, ist, dass eben der Sprachverlust ja häufig schleichend passiert. Das heißt, es kann sein, dass dann erst in ein oder zwei Generationen später vielleicht das Bedauern gewissermaßen einsetzt, dann, wenn es schon zu spät ist oder fast zu spät ist. Und ich glaube, das beobachten wir auch in vielen Sprachgemeinschaften, dass dort, wo eigentlich noch relativ viele erwachsene Sprecher zumindest dort sind, wie beispielsweise beim Plattdeutschen, dass auch häufig kein großes Bewusstsein dafür besteht, für die Bedrohung dieser Sprache, obwohl diese möglicherweise in dem Sinne besteht, dass eben viele Kinder die Sprache nicht mehr erlernen. Umgekehrt, wenn eine Sprache dann mal so weit ist, dass die Bedrohung eklatant wird, dann kann es auch dazu kommen, dass das Bewusstsein in der Sprachgemeinschaft jetzt sich doch radikal ändert und man auf einmal nun doch die Sprache erhalten möchte. Sprachwissenschaftler können hier natürlich sagen, es ist gut, wenn wir früher anfangen, etwas zu tun, die Sprache zu dokumentieren und möglicherweise auch zum Erhalt der Sprache beitragen.
Lassen Sie uns zwei Sprachen genauer in den Blick nehmen. Eine habe ich schon erwähnt, East Ta, Botswana, südliches Afrika. Die Nachbarländer heißen Namibia und Südafrika. Da wird diese Sprache noch gesprochen, östliches Ta von etwa 3000 Menschen. Über 30 Geruchswörter gibt es dort, gut und schön. Es gibt aber noch andere Dinge, die diese Sprache sehr bemerkenswert machen. In Ihrem Buch habe ich gelesen, 122 Konsonanten. Sie haben sich da vertippt, da bin ich mir sicher.
Nein, ich habe mich nicht vertippt. East Ta ist also berühmt für eben dieses unglaublich große Inventar an Konsonanten. Und es kommt zustande einmal dadurch, dass tatsächlich alle möglichen Stellen im Mundraum, in denen wir eben artikulieren können, auch tatsächlich genutzt werden, also von den Lippen über die Platzierung der Zungenspitze am Gaumen und so weiter. Zum anderen ist es aber so, und das macht eben diese Sprachen dann so besonders, dass wir in diesen Sprachen eben sogenannte Klicklaute und ejektive Laute haben. Das sind dann Laute, in denen jetzt nicht einfach die Lungenluft sozusagen aus dem Mund tritt und moduliert wird mit eben der Position von Zunge, Lippen und so weiter, sondern dass eben ein Unterdruck zwischen Kehlkopf und Mundraum gebildet wird oder auch zwischen anderen zwei Stellen und dann eben so ein explosionsklickartiger Laut entsteht.
Eine andere Sprache, über die Sie selbst, Dr. Stefan Schnell, sehr viel sagen können. Wir wechseln den Erdteil dafür. Vanuatu, eine Inselgruppe im Pazifik, von der das meiste ganz schön weit weg ist, Deutschland zum Beispiel. Diese Inselgruppe Vanuatu, die Sie gut kennen, die hat nun eine ganz besondere Sprachlandschaft, schreiben Sie. Wie sieht es da aus?
Ja, Vanuatu hält gewissermaßen zumindest in einer Hinsicht den Weltrekord in sprachlicher Vielfalt. Das ist das Land mit den meisten Sprachen auf die Bevölkerungsgröße gesehen. Also Vanuatu hat 300.000 Einwohner und über 130 Sprachen.
300.000, das ist also Augsburg, ja? Wir stellen uns vor, Augsburg hat 130 Sprachen.
Ja. Genau. Und die dort also auch schon sich historisch entwickelt haben und so weiter, also die wirklich ja also nicht sozusagen erst später dazugekommen sind. Vanuatu selbst ist ein ganzer Archipel. Es hat über 80 größere Inseln und viele, viele kleine Inseln. Und die Sprachen, die dort gesprochen werden, und das ist gewissermaßen eine gewisse Einschränkung, was jetzt die Diversität angeht, die Sprachen, die dort gesprochen wurden, gehören alle zu einer einzigen Sprachfamilie beziehungsweise sogar einer einzigen Untergruppe, den sogenannten ozeanischen Sprachen, die alle zu den austronesischen Sprachen gehören. Das heißt, diese Sprachen haben sich tatsächlich Stück für Stück in den letzten etwas über 3000 Jahren ausdifferenziert in Vanuatu. Das heißt, aus einer Sprache, proto-ozeanisch, sind dann über die Zeit Dialekte und dann eben die vielen, vielen Sprachen dann eben entstanden.
Mit einer Sprache in Vanuatu haben Sie sich besonders beschäftigt, wissenschaftlich. Was können Sie uns über die erzählen?
Genau, das ist die Sprache Veraa. Die wird ganz im Norden von Vanuatu gesprochen, auf der Insel Vanualava. Und Veraa ist im Grunde genommen natürlich, eben wie auch eben beschrieben, sehr ähnlich den Nachbarsprachen. Interessant ist, also die Sprache wird von etwa 500 Personen gesprochen. Und die gleichen Sprecher sprechen aber auch alle, zumindest im Erwachsenenalter, die Nachbarsprache Virös, die etwas mehr als 2000 Sprecher derzeit hat. Die Sprachen sind unglaublich nah aneinander gelegen. Also die beiden Dörfer, wo eben hauptsächlich die Sprachen gesprochen werden, sind nur eine Stunde Fußmarsch voneinander entfernt. Und es ist trotzdem so, dass diese Sprache, also zumindest die Sprecher, die nur Wörö sprechen können, tatsächlich Wera A nicht verstehen. Also sie müssten das, und umgekehrt im Grunde die Kinder, die Wera A sprechen, lernen auch erst später als Jugendliche eigentlich Wörö. Das heißt, wir haben hier zwei wirklich sehr kleine Sprachgemeinschaften, die wirklich auch sehr nah miteinander verwandt sind, nah aneinander liegen, aber trotzdem wirklich völlig unterschiedliche Sprachen sind. Ein weiterer Punkt hier ist, dass Wera A durchaus durch das Wörös jetzt eben bedroht ist. Also das Wörös ist ja die größere Sprache. Wörö-Sprecher sprechen in der Regel nicht Wera A als zweite Sprache, aber umgekehrt sprechen alle erwachsenen Sprecher des Wera A dann auch Wörös. Das heißt, grundsätzlich gibt es hier sozusagen ein Potenzial dafür, dass dann doch irgendwann in ein paar Generationen mal sich die Sprachgemeinschaft in Wera A jetzt eben doch nach und nach entscheidet, in Anführungsstrichen, oder nach und nach zum Wörös eben übergeht, das auch, also nicht nur einfach eine größere Sprechergemeinschaft hat, sondern auch beispielsweise in der Provinzhauptstadt gesprochen wird als reguläre Alltagssprache, also auch einen gewissen wirtschaftlichen und politischen Einfluss hat.
Herr Dr. Schnell, nun ist das ja vielleicht der Gang der Dinge, so wie sich in der Biosphäre die Welt verändert und Arten hinzukommen und Arten verschwinden, so ist das in der Logosphäre ja vielleicht auch, um mal einen Begriff eines US-Sprachwissenschaftlers zu verwenden. Es kommen Sprachen hinzu, es verschwinden Sprachen, das ist der Gang der Welt. Wieso wollen Sie sich dem denn entgegenstellen?
Wir wollen uns dem ja nicht ganz entgegenstellen und wir stellen ja auch fest, dass sich dieser Gang der Welt doch ein bisschen verändert hat oder drastisch verändert hat in den letzten 500 beziehungsweise dann noch einmal in den letzten 200 Jahren. Wir beschreiben auch in dem Buch, in einem der Essays, wie eben über die letzten mehr als 200.000 Jahre natürlich unzählige, einige schätzen etwa eine halbe Million menschliche Sprachen immer wieder entstanden sind und natürlich auch immer wieder verschwunden sind. Also wir haben ja heute nur noch 7.000. Das spiegelt genau das wider, was Sie eben gesagt haben, also Sprachen kommen und gehen. Was wir heute allerdings feststellen, ist, dass Sprachen hauptsächlich nur gehen. Ja, es kommen in der Regel keine neuen hinzu und es ist auch so, dass sie durchaus ersetzt werden von so großen Sprachen, großen Sprachgemeinschaften. Und das ist nicht immer nur Englisch, Spanisch oder Französisch, sondern das sind häufig auch größere Regionalsprachen, die dann auch nicht mehr verschwinden sozusagen. Ja, also die dann einfach diesen Platz dann besetzen und wo sich dann in Zukunft möglicherweise auch nicht mehr viel tut. Natürlich ist es so, grundsätzlich kann natürlich auch, sagen wir, eine Sprache wie das Englische sich in Zukunft so weit ausdifferenzieren, dass wir dann von weiteren Sprachen widersprechen. Dann wäre ein Teil dieser normalen Geschichte wieder in Gang gesetzt. Das ist aber ein bisschen unwahrscheinlich, weil wir die Sprachen ja auch verschriftet haben, weil es einen Standard der Sprachen gibt und man sie nicht so ohne weiteres im Ganzen dann verändern kann.
Der Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen, in dem sich vieles entdecken lässt, von Nordfriesland bis nach Amazonien. Geschrieben haben ihn Arnfried Schenk und Stefan Schnell, der mit uns gesprochen hat über dieses tolle Buch. Dumont Verlag, 34 €. Danke, Herr Dr. Schnell, dass Sie bei uns waren.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.